Ihr Schatten zu dir, eng und treu, oh Leer. Wir stand zu dir, FCK.
Herzlich willkommen zu Folge 44 von HSV,
meine Frau!
Natürlich leiten wir diese heutige Folge mit den Höhnern ein. Die Kölle-Hymne, denn wir brauchen absolute Schützenhilfe vom ersten FC Köln. Und das wäre so geil, wenn die tatsächlich Wolfsburg schlagen. Ihr alle kennt die Konstellation, wie Wolfsburg, wie läuft das nochmal ab? Ich komme gerade von einem viertägigen Chorfahrttrip auf der AIDA. Bin noch nicht ganz klar. Was ist die Konstellation?
Die Konstellation ist, wir müssen im letzten Spiel gewinnen und Wolfsburg muss verlieren. Alles andere ist keine Option.
Nee, und trotzdem kann man sich das irgendwie ganz gut vorstellen, finde ich persönlich. Wir spielen zu Hause gegen Gladbach, für die es noch um was geht. Erstmal herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Bones,
moin.
Und Gato.
Moin, moin.
Kai ist auf Malle, zu Recht. schon sich für den Saisonendspurt. Ja, es gibt ein bisschen was zu besprechen. Das 0:3 in Frankfurt. Und eins muss man klar sagen. Ohne diese katastrophale Fehlentscheidung durch den Videoassistenten wäre dieses Spiel anders gelaufen und man hätte dort vielleicht was geholt. Wir wollen mal drüber sprechen, ob das eventuelle 1:0 durch Ito hätte gegeben werden müssen. Was ist eure Meinung dazu?
Meine Meinung ist sehr differenziert. Also während des Spiels habe ich fast den Fernseher zertrümmert und dachte, was? Wie will dieser Mensch das sehen, dass es abseits ist? Ich habe es ja selber noch nicht mehr richtig gesehen. Und dann heißt es ja immer nur, wenn es in Köln die Videoschiedsrichter sehen können, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, dann greifen sie ein. Und also ganz ehrlich, das ist ja, es ist keine klare Fehlentscheidung, weil das ist so, irgendwie die Kniescheibe ist, wenn maximal im Abseits. Und das in dieser prekären Situation, in der wir uns befinden, so zu entscheiden, das Tor wieder zurückzunehmen.
Ja gut, das ist ja egal. Die dürfen ja nicht die sportliche Situation des Vereins theoretisch berücksichtigen, aber konnte man das sehen? Hast du eine Kniescheibe im Abseits gesehen?
Man hat ja die Linie nicht sozusagen und die in Köln im Videoschiedsrichter haben ja auch die Linie nicht, diese, wie man immer so zieht. Und im Nachhinein wurde die Linie gezogen bei Sky und da war es ganz, ganz knapp im Abseits. Aber da ist auch die Frage, das ist keine zertifizierte Linie, kann auch irgendwie so ein Azubi einmal gezogen haben mit
dieser
Paint
Ricardo,
oder so.
Dieser Ricardo von der Champions League, glaube ich, hat da einmal mit Paint dann Strich nämlich gemacht. Denn wie ist das mathematisch oder physikalisch korrekt kalibrierte Linie, heißt das oder so bei uns, ne?
Genau.
Also und da muss die Kamera ja genau auf Ballhöhe sein, das ist hier in dem Fall auch nicht.
Genau, die Kamera spielt keine Rolle, aber das Feld ist wohl digital vermessen worden. Deshalb ist auch bei der FIFA schon, bei der WM wird es auch Anwendung finden.
Ja.
Und in der Bundesliga, man sträubt sich bisher noch. Ich glaube, in der nächsten Saison soll ein Testlauf stattfinden. Bisher hat der DFB das abgelehnt, dieses anzuwenden. Und jetzt hatten wir am 33. Spieltag so einen Fall, wo man wirklich darauf hätte zurückgreifen können. Und das ist eventuell auch saisonentscheidend für den einen oder anderen Verein.
Ja, aber wie gesagt, das ist... Ja gut, genau. Das ist ein Punkt. Ne?
Ja.
Deswegen ist dieser Videobeweis ja eingeführt worden, damit mehr Gerechtigkeit auf den Plätzen herrscht
genau.
Und in der Bundesliga. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Blog Rautenperle von Markus Scholz, der das immer sehr gut macht. Und der hat eigentlich das wunderbar auf den Punkt gebracht. Das lese ich euch jetzt mal kurz vor. Also Markus Merk hat ja in der Analyse wohl gesagt, das war eine absolut sensationelle, mutige Entscheidung vom Schiri. Aber da wurde ihm jetzt mehrfach widerstritten, unter anderem von Thorsten Kienhöfer, der sagt, das war die strittigste Szene des Spieltags. Dennis Aitekin gibt den Treffer, erkennt das Tor nach Eingriff des Videoassistenten Günther Perl aber ab, da Ito im Abseits gewesen sein soll. Man muss zwei Dinge festhalten, jedes Tor muss vom Videoassistenten überprüft werden und der Videobeweis soll nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen. Wenn Ito also nur einen Zentimeter im Abseits steht, wäre das eine glasklare Fehlentscheidung, denn Abseits ist Abseits. Das Problem ist aber, man kann das einfach nicht erkennen.
Ja, korrekt. Und deswegen, wie soll der Typ das erkennen?
Also Thorsten Kienhöfer, der ja auch ein Bundesliga-Schiedsrichter ist mit 300 Spielen, sagt, er hat sich das mehrfach angeguckt, es ist nicht möglich, eine Abseitsstellung eindeutig zu erkennen. Das TV-Bild ist verzerrt, die Kamera ist nicht auf Höhe Itos und ohne den Einsatz einer kalibrierten Arbeitslinie ist es unmöglich, diese Frage klar zu beantworten. Und wenn man mal überlegt, dass Günther Perl, der Videoassistent, das innerhalb von Sekunden entscheidet, dass also sein in seinem Gehirn muss sozusagen das Wort klare Fehlentscheidung genau. auftauchen. Und wie kann man das allen ernstes sagen, aus meiner Sicht?
Wahrscheinlich hat er da irgendwie auf die Rasenlinie geguckt, ja, die letztendlich die dann so irgendwie so ein betrunkener Rasenmäher dann irgendwie leicht schief gezogen hat. Ja. Und deswegen haben wir jetzt 0 Punkte, weil so ein Pfosten da keine gerade Linie reinmähen kann.
Also das ist wirklich extrem ärgerlich. Wir hatten einmal auch Glück mit so einer Situation von, also bevor jetzt jemand sagt, sowas gleicht sich immer aus, gegen Leipzig haben wir den Ausgleichstreffer damals auch bekommen, trotz einer da allerdings wirklich eindeutigen Abseitsposition, die dann wiederum nicht geahndet wurde. Aber das hat uns nur einen Punkt gebracht und das wären eventuell 3 gewesen. Also es ist alles beschissen gelaufen. Der Fußballgott soll sich zusammenreißen und jetzt am Wochenende dann auf unserer Seite sein. Ist ja auch so eine Menge passiert. Die Geschichte mit Peters und Hoffmann. Gato, kannst du mir einmal die Konstellation erklären?
Also. Ja, die Konstellation ist ja im Prinzip, Peters hat am Wochenende zur sehr prekären Zeitpunkt ein Interview gegeben oder es wurde gedruckt sozusagen. Direkt vorm Frankfurt-Spiel und da hat er sich selber so ein bisschen in Position gebracht für einen Vorstandsposten, denn er hat gesagt, im Vorstand bräuchte man einen Menschen sozusagen, der die DNA des Vereins komplett vertritt und zwar unabhängig von Trainer und Manager. Trainer und Manager kommen und gehen, jeder hat eine eigene Philosophie, aber man muss von oben zentral gesteuert eine DNA weitergeben an die unteren Ebenen und er sieht es für falsch an, sofort einen neuen Menschen, der mit dem HSV gar nicht vertraut ist, in den Vorstand zu holen, der dann wieder alles umkrempelt und so wird alle 2 Jahre oder jedes Jahr irgendwas neu gemacht. Ja. Und er hat sich für den Posten halt selber ins Spiel gebracht, was in meinen Augen auch richtig ist. Er hat es vielleicht ein bisschen fragwürdig getan, aber ich halte von Peters irrsinnig viel. Und jetzt ist natürlich das Geschrei groß, weil ich glaube, Peters ist so ein bisschen Team Titz, mittlerweile mit Wettstein auch zusammen und Hoffmann ist so ein bisschen dagegen, wie wir gehört haben in den letzten Tagen, Roger Schmidt, bin ich kein Freund von, ist wohl Favorite von Hoffmann.
Wir haben es auch im Freundeskreis so ein bisschen diskutiert, also Roger Schmidt hat man noch vor Augen, ja, fachlich wahrscheinlich ein ganz guter Trainer, aber hat sich überhaupt nicht im Griff.
Ja.
Verliert die Nerven permanent.
Und warum, wirklich, warum feuert man letztendlich dann Titz, der in der Jugend super erfolgreich war, mit der U21 super erfolgreich war, ist er nicht mehr da, verliert auf einmal die ganze U19 und die U21. Warum wohl? Ja. Und jetzt ist er bei den Profis. Das heißt, wir haben ja sogar noch ein Endspiel jetzt bekommen. Wer hätte das vor 5 Wochen gedacht, dass wir jetzt nochmal hoffen dürfen am 34. Spieltag? Und sollte es so sein, dass er gefordert wird, stehen wir wirklich mit den leersten Händen aller Zeiten da, sind in der 2. Liga, keine Ahnung, Titz ist weg, alles scheiße und da habe ich einen Riesenhals, wenn das so kommt,
ja, lieber Bernd Hoffmann. Bin ich komplett bei dir und da gehe ich sogar so weit, das würde ich auch nicht akzeptieren. Man muss ja die Dinge so normalerweise hinnehmen, die ein Verein so an Scheiße baut und das gab es ja jetzt eine Menge beim HSV und das ist eine Sache, da würde ich mir überlegen. Ich meine, die Leute gehen wegen jeder Scheiße auf die Straße und da würde ich, glaube ich, eine Demo ansetzen. Vorm Stadion, wenn Titz nicht, unabhängig wie das jetzt ausgeht, nicht in der neuen Saison Cheftrainer ist, hiermit verkünden wir es offiziell, machen wir vor der Geschäftsstelle eine Demonstration. Da kriegst du ja auch Leute zusammen. Ja,
auf jeden Fall. Hey, also das wäre ein absoluter Skandal, wenn man endlich mal einen hat, der für Kontinuität steht und den dann vom Hofjagd für irgendwie so ein Söldner-Trainer.
Aber sehr schön anschaulich erklärt. Damit ist so diese Lage mal ein bisschen aufgeschlüsselt und unglücklicher Zeitpunkt deswegen, weil nicht nur das mitentscheidende Frankfurt-Spiel war, sondern weil auch die U19 die Chance hatte an diesem Tag und die U19 ist ja auch ein bisschen das Steckenpferd von Peters, zumindest das ist so das Produkt der Arbeit, die er in den letzten Jahren beim HSV geleistet hat. Und die haben es leider verkackt mit einem 2-2 in Bremen, haben damit den Einzug ins Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga verpasst und waren die ganze Zeit auf einem super Weg. Deswegen auch schlechter Zeitpunkt.
Korrekt. Und noch ein kleines Detail. Momentan ist Hoffmann bei Kühne auf Mallorca und da wird es sehr, sehr interessant sein, was da rauskommt, denn Kühne ist auch pro Titz und ist auch ein Peters-Fan. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie Hoffmann das alles unter den Hut bringt, wenn er ja wahrscheinlich irgendwie um Geld bettelt. Also warum sollte man sonst da sein? Mhm. Also mal gucken, ob Kühne ihn vielleicht umstimmen kann. Also ganz weit weg ist Kühne jetzt auch nicht.
Bei uns, was passiert jetzt eigentlich rund um das letzte Spiel gegen Gladbach? Also der Verein hat so ein bisschen gesagt, Fokus nur auf den Sport. Das heißt, Spieler werden nicht verabschiedet.
Genau, also wir haben 8 Verträge, die auslaufen. Das wären, oder Spieler, ja, wo noch keine weiteren Gespräche geführt werden. Das sind Sakai, Luis Holtby, Aaron Hunt, Nikolai Müller, Diekmeyer, Salihovic, Sven Schiplock und Bjarne Tölke. Da wurden noch keine Gespräche geführt. Und Blumensträuße für die eventuellen Abgänge wird es vor dem Spiel auch nicht geben. Also jeder zeremonielle Quatsch, darauf wird verzichtet, weil der Fokus komplett auf dieses Finalspiel gelegt werden soll. Und laut Kicker hat auch der HSV schon mit Ruven Schröder einen neuen Sportvorstand. Das ist der jetzige Sportvorstand von Mainz 05. Auch diese Meldung soll erst offiziell verkündet werden, wenn die Saison, sprich auch nach eventueller Relegation, erst verkündet werden. Bis dahin gilt erstmal Stillschweigen.
Welche Rolle würde dann Ruven Schröder genau übernehmen?
Das wäre ja der interessante Fakt, weil wenn, wie Gato gesagt hat, Peters sich für einen Vorstandsposten irgendwie warm macht, dass dann Ruven Schröder dann eventuell auf die Personalie rutschen könnte.
Und damit wäre Peters ja raus, oder?
Ja, kann wieder degradiert werden zu dem, was er jetzt ist. So ein bisschen Nachwuchsleiter.
Also, nee, genau, raus aus der Position, genau, die er anstrebt.
Aber man muss ja sagen, irgendwie, Peters hat ja dicke Eier, ne? Da muss er ja relativ viel Rückhalt haben, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt so ein Interview geben kann.
Ja.
Hut ab.
Ich habe ihn witzigerweise gesehen, im Kronskamp ist er spazieren gegangen mit, ich tippe mal, seiner Frau und hat da auch, was ja eigentlich auch nicht typisch ist, so eine Steppjacke mit riesen HSV-Raute getragen.
Ja, ist geil. Also,
das ist einfach geil. Das ist sympathisch.
Er represented und ich bin auch ein riesen Peters-Fan und find's wie Gato auch gut, dass er es gemacht hat. Ja. Klar, an diesem Tag. Ja, wobei wahrscheinlich hat er das Interview, fällt mir jetzt nochmal gerade ein, ja auch nicht an dem Samstag gegeben, ne?
Nee, also vor allem war das ja auch schriftlich und der hat sich auch sehr wohl überlegt, was er dann sagt.
Dann sollte ich mal das Abendblatt hinterfragen, ob man das am Spieltag druckt.
Ja, ja.
Aber
die haben jetzt natürlich die Publicity, ne? Also alles richtig gemacht.
Natürlich.
Aus deren Sicht, sagen wir mal so.
Clever, aber trotzdem. Naja gut, aber lassen wir es mal so dahingestellt. Jetzt ist der Fokus aufs Sportliche gerichtet. Letzter Spieltag. Wir brauchen einen Sieg gegen Gladbach und Wolfsburg muss verlieren. Erstmal, wie macht man seine eigenen Hausaufgaben? Nichts wäre bitterer, als wenn Köln wirklich da so einen Sieg holt in Wolfsburg und wir das irgendwie verdaddeln durch eigene Blödheit. Was sind so Sachen, auf die man achten muss? Wer hat es nach dem Frankfurt-Spiel verdient, drin zu bleiben? Wo kann man vielleicht nochmal switchen? Weil 0-3 ist am Ende auch bitter, unabhängig von der Ito-Geschichte.
Da bin ich eindeutig bei Titz, der meinte, das war auf jeden Fall kein 0-3-Spiel, was wir da in Frankfurt erlebt haben. Der HSV war wirklich optisch feldüberlegen. Die Problematik, die jetzt aufgetaucht ist, man war wieder in der Position, etwas zu verlieren. Titz meinte nach dem Spiel, die haben verkrampft gewirkt, die Jungs, die haben dann nicht mehr die Box angesteuert, so wie es eigentlich abgesprochen war. Man hatte bei einigen gemerkt, man wollte den Ball nicht verlieren. Und
seit Titz Trainer ist, sagst du auch nur noch Box und nicht mehr Strafraum, ne?
Genau, also das ist einfach, das so eine Sprache rübergegangen. Und man hatte dann halt Angst, vielleicht den Ball irgendwie leichtfertig zu vertändeln, um in einen Frankfurter Konter reinzulaufen. Und man hat auch die eigentlich erwartete Frankfurter harte Gangart nicht irgendwie auffangen können. Das hat jetzt auch gesagt, wir wussten, was kommt und trotzdem konnten wir es in unserer Art und Weise zu spielen nicht kompensieren oder in unser Spielsystem übernehmen. Die letzten beiden Tore, naja, die sind gefallen, weil man aufmachen muss in der 75. Minute, um eventuell noch einen Ausgleich zu erzielen. Von daher bin ich bei ihm, das war kein 0-3. Also,
ja, ich muss mal sagen, wenn wir jetzt zu den einzelnen Spielern gehen in der Mannschaft, Paul Osbeck fand ich gut, ich würde wechseln. Sakai, auch wenn der Captain ist, letztes Spiel raus, weil er hat erneut gezeigt, dass er leider ein, zwei schwache Momente hatte. Dann würde ich auch noch auswechseln.
Stattdessen den großen Dennis Diekmeyer
nochmal ins letzte Spiel.
Ja,
also
ich
eventuell,
auch.
Das ist in Hamburg vor eigenem Publikum. Genau. Also wenn einer heiß ist, wenn einer brennt, dann Dennis.
Ja.
Und meine Theorie, er schießt uns noch zum Klassenerhalt. Ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. schon immer gesagt. Und dann noch Kostic fand ich, als er reingekommen ist, extrem schwach leider. Ich dachte jetzt, weil er keinen Startelf-Einsatz hat, jetzt brennt er und hat viel probiert, aber echt ohne Glück, ohne Fortune.
Auf der anderen Seite ist Kostic, ja, wären wir mitten in der Saison, würde ich auch sagen, kann man ihm mal eine Denkpause geben, aber Kostic ist ein Heimspielspieler für mich.
Also ich würde dann mit Steinmann würde ich drin lassen, dann würde ich Bobby Wood vielleicht sogar mit Waldschmidt und Hand spielen wieder und mit Ito und mit Müller.
Eckdal raus. Zur Halbzeit auch ausgewechselt worden. Was ist los jetzt mit Albin hinten raus?
Schont sich für die WM wahrscheinlich.
Ja. Ich fand auch die Doppel-6 mit Steinmann und Ekdal hat ein bisschen so Schwung aus dem Spiel genommen. Und da hätte ich lieber auch wieder Kostic gern drin gesehen gegen Frankfurt.
Die Idee war natürlich dann Stabilität
reinzubringen. Genau, im Rückraum Stabilität reinzubringen. Ich würde jetzt gegen Gladbach wirklich, die auch spielerisch relativ gut sind, wirklich auf ein schnelles Tor dringen. So schnelle Doppelführung 1-0, 2-0 und möglichst offensiv starten, damit man erstmal dann seinen Teil für sich erstmal schon erfüllt hat und Gladbach kommen lassen muss.
Ja. Also die Mannschaft muss lauten, Titz, hör zu, Pollersbeck, dann Außenverteidiger Diekmeyer und Santos in Jung und Papadopoulos, dann auf der 6 Steinmann, dann außen Flügelzange mit Ito und Müller, in der Mitte Holtby würde ich drin lassen, weil einfach on fire, zwar nicht gut gespielt, aber on fire, mit Waldschmidt und vorne Hand. Und so holen wir das Ding auf jeden Fall. Du brauchst doch so einen Holtby drin, obwohl er schlecht gespielt hat. Ist auch ein Heimspieler, peitscht das Publikum an. Ja. Feed up auf der Bank musst du haben. Ist bitter, weil heute konnte er nicht mittrainieren, weil er
Sag nicht Abi.
Abitur hat, ne? Er hat hier Schnupfen, also Erkältung. Natürlich, also da fragt man sich auch, warum zu dem jetzigen Zeitpunkt. Da musst du dir doch...
Schon öfter jetzt aber auch gehabt, oder? Vor 6 Wochen schon mal.
Ja, da musst du dir doch irgendwie eine Vitaminspritze reinhauen. Genau. Darfst nicht rausgehen, irgendwie nur mit Schal bei 30 Grad. Ja. Scheißegal, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, das Training innerhalb der Woche zu verpassen, wegen Schnupfen, also wirklich.
Fiete, was soll das?
Hält das Knie von Müller wieder? Also ist der Startelf belastbar?
Er sagt,
belastbar?
Wenn der Trainer mich aufstellt, warum nicht, ist Zitat von Müller. Und er hat ja jetzt auch schon einige Wochen mit der Mannschaft trainiert. Und wenn Titz ihm das zutraut, ich meine, was für eine Geheimwaffe.
Ja, ich denke diesmal wahrscheinlich Müller Start und dann 60. Kostic rein.
Müller Start, aber du weißt ja, dass er es nicht macht. Also du wünschst es hier, aber er wird ihn ja auf keinen Fall von Anfang an bringen. Das macht ja kein Trainer.
Ja, wieso nicht?
Also wurde jetzt eingewechselt. Also du hast jetzt wirklich 32 Spieltage, ein komplettes Saisonjahr nicht gespielt und nur unter Aufbautraining
das was Risiko gemacht. Das jetzt?
Also wirklich nicht. Jemand, der überhaupt nicht im Rhythmus ist, in so ein Finalspiel reinzuwerfen, ich glaube, das ist...
Mehr als mutig.
Mehr als mutig.
Ich weiß genau, wenn ich den Namen lesen würde, würde ich komplett ausrasten und Herzrasen kriegen und es richtig geil finden. Aber es ist einfach so, als Trainer hat man ja doch nochmal eine andere Verantwortung. Risky.
Ja, gut, die Option ist Kostic, ne? Also in der im eventuellen Formtief, also jetzt sehr kurzem Formtief. Und das Herzrasen bekommen halt nämlich auch 57.000 andere, wenn Müller da ist. Mhm. Und da geht es ab Minute 1 mal richtig los.
Good point. Gato, heute eine deiner stärksten Folgen, muss ich sagen.
Ja, du sagst, ich bin auch heiß. Ich brenne aufs Spiel. Ich werde mich ab jetzt vorbereiten. Samstag, 11 Uhr, brunchen.
Sehr gut.
Und dann geht's richtig los.
Also, ich bin dabei. Bier wird auf jeden Fall dann auch fließen zum Brunch. Und ich würde sagen, wir schließen diese Folge jetzt nochmal ab mit Grüßen an den ersten FC Köln und nochmal bitte die Hymne.
Ja, der große Köln wird hier nochmal.
FC Köln!
Und nur der HSV. Ciao.
Ciao.
HSV, komm!